von guten Leuten. Was hat Seneca gesagt, ein römischer Philosoph? Und das umschreibt sehr gut, worum es hierbei geht. 2013 fand in Boston ein schreckliches Attentat statt. Viele wurden getötet, noch mehr wurden verletzt. Die Medien fanden irgendwann den Onkel des Verdächtigen. Der tschetschenische Mann denunzierte seinen Neffen, der das getan hatte, öffentlich im Fernsehen mit folgenden Worten: Du hast Schande über unsere ganze Familie gebracht, über die Familie Zanev. Und du hast Schande über das gesamte tschetschenische Volk gebracht. Jeder wird nun diese Schande auf unser ganzes Volk legen. Das heißt, während Amerika um die Opfer trauerte, klagte der tschetschenische Onkel über die Schande, die dieser Mann seiner Familie gemacht hat. Die Opfer waren irgendwie völlig egal, es ging um die Schande. Das hat er nach vorne gestellt. Das, wo wir sagen können, das geht gar nicht, kein bedauerndes Wort über die Opfer, wie kann man nur so reagieren, hat damit zu tun, dass dieser Mann aus einer ganz anderen Kultur kommt. In Scham-Ehre-Gesellschaften, da hat man diese starke Gruppenorientierung. Ehre ist der gesellschaftliche Wert einer Person. Das ist das, was man haben muss. Und deswegen schafft man harmonische Bindungen, indem man aufeinander angewiesen ist. Und die Ehre ist dann sozusagen da, wenn man viele gute Beziehungen hat. Wer in der Öffentlichkeit oder wer beschämt wird, der wird auch in der Öffentlichkeit beschämt. Man redet dann ganz schlecht über die komplette Gruppe, die komplette Familie, zu der dieser Mensch gehört. Um das ein bisschen näher zu verstehen, muss man auch die Worte anschauen, die verwendet werden. Im Thailändischen gibt es ein Wort: Wenn jemand beschämt wird, dann sagt man, ihm wurde das Gesicht ausgerissen. Das heißt, dieser Mensch wird hässlich vor anderen Menschen. Also das ist das Schlimmste, was einem passieren kann. Nicht, dass man einen Fehler macht, sondern bei diesem Fehler erwischt wird, dass dieser Fehler zur Beschämung führt und auch zur Beschämung der eigenen Gruppe. Im Alten Testament finden wir auch so eine Scham-Ehre-Kultur wieder. In Psalm 44 heißt es zum Beispiel: Du machst uns zur Schmach bei unseren Nachbarn, zu Spott und Hohn bei denen, die um uns her sind. Täglich ist meine Schmach vor meinen Augen und mein Antlitz ist voller Scham. Scham und Ehre, das funktioniert wie eine soziale Bonitätseinstufung. Scham und Ehre sind auf Beziehungen angelegt und deswegen ist es wichtig, dass man sich der Gemeinschaft entsprechend verhält, dass man sich so verhält, dass man der eigenen Familie, der eigenen Gruppe keine Schande bereitet. Und das lernt jeder in dieser Gruppe sehr schnell, von klein auf, die Kinder müssen das auch lernen. Und wenn irgendwo etwas passiert, was diese Sache durcheinander bringt, dann bedeutet das schreckliche Folgen. Wenn eine junge Person in den falschen Familienclan heiratet hat, wird der Vater von den Dorfbewohnern dazu gedrängt, im Interesse der Familienehre zu handeln. Meistens mit schrecklichen Folgen. Scham und Ehre sind ansteckend. Was eine Person tut, wirkt sich auf die gesamte Gruppe aus. Auch im Alten Testament finden wir das oft, dass Gott sagt, ihr macht meinem Namen Schande, dadurch, dass ihr euch nicht ordentlich verhaltet. In gruppenorientierten Kulturen ist Harmonie in den Beziehungen wichtig. Das heißt, man vermeidet alles, was die eigene Familie, die Beziehung belastet und verhält sich entsprechend. Jeder hat dort seine feste Position. Es geht meistens nach Alter. Der Älteste im Raum bestimmt, was die anderen machen. Geschlecht und Position ist eben das Wichtigste an diesem Punkt. Meistens sind es die Männer, die das Sagen haben. Es gibt natürlich auch Scham-Ehre-Kulturen, wo die Mütter, die Omas das Sagen haben. Das ist unterschiedlich. Aber immer ist klar, es gibt eine ganz klare Hierarchie und jeder kennt seinen Platz in dieser Hierarchie. Und wenn Druck von außen kommt, versucht man eben, das aufrechtzuerhalten. Wenn wir uns fragen, was ist jetzt das Richtige, was ich tun kann? Was entspricht der Wahrheit? Was entspricht meinen ethischen Grundsätzen? Dann fragen diese Menschen, was ist ehrwürdig? Was werden die anderen Menschen denken? Und was bedeutet das für meine Familie? Und wenn das für meine Familie Schaden bedeutet, dann werde ich Dinge tun, die wir aus einer Schuldkultur als falsch bezeichnen würden. Und dort ist das ethisch gerechtfertigt, weil eben die Familie über allem steht. Das heißt, wer du bist, sei es ehrwürdig oder unwürdig, basiert zunächst einmal darauf, zu welcher Gruppe du gehörst, und darüber hast du keine Entscheidung. Du bist hineingeboren in eine gewisse Situation, in eine Gruppe, in ein Volk, und das entscheidet letztendlich, welchen Platz du da hast. Das haben wir in vielen asiatischen Kulturen auch sehr unterschiedlich. Da komme ich gleich noch zu. Beim Lesen der Evangelien entdecken wir das, und das hat Andreas gerade schon dargestellt, dass Gott auf diese Situation besonders antwortet. Das heißt, dort, wo Leute in eine beschämende Situation gekommen sind, wo sie daraufhin von ihrer Gruppe ausgestoßen wurde, hat Gott ihnen Würde wiedergegeben. Eines der zentralsten Bilder, das immer wieder auftaucht, ist, dass Jesus mit diesen Menschen ist. Wir denken immer, es ist wichtig, was er ihnen gesagt hat, dass er da eine Predigt gehalten hat. Natürlich wird er irgendwas gesagt haben, aber das Hauptsignal ist, Jesus setzt sich mit diesen Menschen an einen Tisch, die von allen ausgegrenzt wurden. Und wenn Menschen aufgrund ihrer Krankheit ausgegrenzt wurden, dann hat er sie gesund gemacht. Das heißt, Aussätzige konnten wieder an der Gemeinschaft teilnehmen. Wir gucken so, da ist ein Mensch gesund geworden, das ist auch das Wichtige. Aber das Wichtigste ist, dass dieser Mensch wieder Teil der Gemeinschaft ist, dass er dazugehört. Das hat Jesus deutlich gemacht. Und damit hat er auch geantwortet, indem er sagt, ihr dürft Leute nicht einfach ausschließen. Er hat durch sein Verhalten gezeigt, ihr müsst sie wieder mit hineinsehen. Sie müssen an eurem Tisch sitzen dürfen, sie müssen dazugehören. In Schuld- und Schamkulturen wird das Verhalten unterschiedlich geformt. Zum Beispiel, das Verhalten ist in einer Schuldkultur geleitet durch das Gewissen von innen. Ich überlege, wie ich mich verhalten will. In einer Schamkultur ist es die Gemeinschaft von außen, die mein Verhalten bestimmt, nicht so sehr das Gewissen. Das Grundproblem in der Schuldkultur, ich habe einen Fehler gemacht, ich habe eine falsche Tat begangen. In der Schamkultur, ich bin der Fehler, das heißt, ich bin ganz schlecht, ich kann mich da auch nicht rausholen. Das heißt, in einer Schuldkultur versucht man sich zu rechtfertigen oder zu entschuldigen und dann ist das geregelt. In einer Schamkultur muss man sich verstecken und zudecken. In einer Schuldkultur muss man die Strafe erleiden, damit das Recht wieder hergestellt wird. In einer Schamkultur wird man ausgeschlossen. So wird die Scham beseitigt. In einer Schuldkultur kann man dadurch, dass man um Vergebung bittet, Buße tut, wieder reinkommen in die Gemeinschaft. Dafür kann man selber etwas tun. In einer Schamkultur muss das jemand anders tun für einen selber. Das heißt, man kann nicht sagen, ich bereue, sondern jemand, der sozial höher gestellt ist in der Rangstufe, der kann dafür sorgen, dass dieser Mensch wieder eingegliedert wird in der Gemeinschaft. Das heißt, man ist in dieser Situation doppelt Opfer und braucht andere, die einen da wieder hineinbringen. In westlichen Kulturen übersehen wir das häufig. Zum Beispiel, man merkt, im Umgang mit Russland, mit Putin, haben die meisten westlichen Diplomaten dieses System nicht verstanden. Dass jemand, wenn es um die Wahrheit geht, eben andere Maßstäbe hat, wo wir sagen, das sind Lügen, aber aus seiner Sicht dient seine Wahrheit der Gruppe, der Gemeinschaft, dem Volk. Und deswegen ist sie zu vertreten. Und deswegen sind auch Gräuel zu vertreten, wo wir sagen, das geht gar nicht. Wenn wir im Westen von Würde reden, dann reden wir von dem Ruf, den wir haben, der Status, der Würde. In den anderen Kulturen geht es darum, dass der Name wichtig ist oder das Gesicht. Zum Beispiel ist es oft so, dass der Name des Vaters oder der Familienname an erster Stelle steht und dann kommt erst der eigene Name. Das hat eine ganz andere Richtung. Es ist auch unterschiedlich, wie sich das in den verschiedenen Kulturen äußert. Im Nahen Osten vor allen Dingen ist es sehr aggressiv, wenn es um die Ehre geht. Wer nicht gewinnt, gilt als Verlierer. Leute werden ausgemerzt und um die Ehre wiederherzustellen, scheut man nicht vor Gewalt. Japan und Korea sind ganz anders, da ist die Harmonie wichtig. Und man sagt, entweder eine Gemeinschaft gewinnt als Ganzes oder verliert als Ganzes. Finde ich sehr interessanten Gedanken. Das führt aber dazu, wenn jemand die Gruppe beschämt hat, dann zieht er sich zurück, weil die Gruppe dann wieder heile ist, harmonisch ist. Und deswegen gibt es in diesen Ländern sehr viel Selbstmorde, weil Leute das selber regeln. Da wird nicht einmal getötet, weil er die Schande auf eine Familie gebracht hat, der tötet sich selber. So wird es dort gehandhabt. Also, wir merken, es ist sehr unterschiedlich. Aus westlicher Sicht haben diese Kulturen Defizite an Wahrheit, an Gerechtigkeit. Wir fragen uns, warum Menschenrechte und Gerechtigkeit da überhaupt keine Rolle spielen. Sie sind nicht vorgesehen, weil alles über Beziehungen geht. Oder dass sie sehr autoritätshörig sind und sehr nationalistisch, weil eben die Gruppe im Vordergrund steht und das vorgeht. Man merkt gerade im Alten Testament, wo Gott immer wieder richtig penetrant auf dem Thema Gerechtigkeit beharrt, indem er sagt, ihr müsst hingucken, wo ungerechte Sachen passieren, ihr müsst da eingreifen. Und damit reagiert er auf die Schwäche dieser Kultur, die dann lieber Sachen aus, Leute ausgrenzt und nicht hinschaut und Gerechtigkeit nicht so wahrnimmt. So, das war jetzt zum Thema Scham, Ehre, Kultur. Und wir müssen gucken, vielleicht ist euch manches schon so bekannt vorgekommen, manches haben wir auch schon in unserem Verhalten. Vieles von dieser Kultur hat ganz starken Einfluss genommen auf unsere Kultur, auf die Postmoderne. Das ist so der letzte Abschnitt, die letzten 50 und mehr Jahre, da kann man drüber streiten, aber das ist der Punkt, wo vieles auch in die westliche Kultur eingesickert wird. Zum Beispiel in den sozialen Medien. Wer dort beschämt wird, einen Shitstorm bekommt, der muss sehen, dass er Buße tut und dann ganz schnell wieder von den Leuten gemocht wird. Man ordnet sich unter dem, was die eigene Gruppe oder der Mainstream denkt. Im Westen ist es so, dass immer noch der eigene Wert höher angesetzt wird als die Gruppe. Das heißt, es ist stark vom Individualismus geprägt, anders als in den asiatischen Kulturen. Aber diese Bilder tauchen bei uns auf und das wird wichtig. Und deswegen müssen wir, um die Menschen, die heute in unserem Land sind, aufwachsen, ganz anders erreichen. Sie sind nicht mehr über die Schuldvergebungskultur zu erreichen, sondern überwiegend über diese Kultur. Da hat sich vieles vermischt, von daher müssen wir da genauer hingucken. Schauen wir auf die Antwort des Evangeliums auf diese Kultur. Das Bild, das hier dazu gehört, ist die Welt als Bühne, die Öffentlichkeit. Hier zeigt man sich, hier ist wichtig, was die anderen über einen denken und deswegen muss man eine Maske tragen in vielen, um einen guten Eindruck zu machen. Deswegen sagt man, ich habe überhaupt keine Probleme und lächelt. Erstmal gehen den anderen die Probleme nichts an, aber es darf auch eben kein falsches Image, kein falsches Bild erscheinen. Möglichst viele Freunde, möglichst viele Likes, das ist hier das Ziel. Schauen wir uns das jetzt, Hier nochmal an, da merke ich gerade, habe ich falsch formatiert. Tut mir leid, aber ich werde das alles sagen jetzt. Also einmal vom Gottesbild her ist es so, Gott ist der Schirmherr, der Förderer. Es geht um eine königliche Atmosphäre. Das heißt, Gott schafft einen Schutzraum. Der Schutzraum, den vorher die Gruppe hatte oder die Familie, den schafft Gott. Das heißt, in seiner Gegenwart können die Leute, die sonst beschämt sind, die Witwen und Waisen, aufatmen. Ein kleines Volk, das von allen getreten wurde, ist das Volk, was er erwählt. Gott sieht dich an und er sieht dich wohlwollend an. Das ist das Entscheidende dahinter. Sünde bedeutet nicht so sehr, ich tue etwas Falsches, sondern ich bin untreu. Ich verrate Gott. Das Schlimmste in der Passionsgeschichte ist der Verrat des Judas. Dass Petrus Jesus verleugnet hat, er hat ja das schnell wieder eingesehen, aber dieser Verrat wiegt schwerer als eine Verleugnung. Das heißt, das Problem ist nicht, wenn einer schuldig wird, das kann ja vergeben werden, das gibt es auch in dieser Kultur, aber wer die Welt lieb gewinnt, also wer die Welt lieber hat als Gott, der lebt in Sünde. Das heißt, es ist nicht so sehr an Taten orientiert, sondern am Sein. Jesus ist der Bruder, der Vermittler. Das heißt, bei Jesus hat man keine Angst, sein Gesicht zu verlieren. Bei Jesus ist man wohl aufgehoben. Er kennt mich, ich bin an seinem Tisch, es geht mir gut. Das ist Jesus, diese Bedeutung hat er. Und seine Mission ist nicht nur, dass er die Menschen rettet, sondern dass er die Unreinen heilt und mit den Ausgegrenzten ist. Das heißt, der Wert der Menschen wird wiederhergestellt. Und Gnade ist eben die Wiederherstellung des Ansehens, wie bei dem verlorenen Sohn, der wieder zum Sohn eingesetzt wird, wo Menschen in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Und wer Gott nachfolgt, wer Jesus nachfolgt, der erweist sich als verlässlich. Das heißt, er ist treu. Das heißt, er muss nicht perfekt sein. Das, worin er perfekt sein muss, ist die Treue. Das heißt, er hält immer zu Jesus in jeder Situation. Das ist das Wichtige in der Nachfolge. Und das finde ich auch für uns wichtig. Wir wollen immer alles richtig machen und perfekt machen. Und hier einfach zu sagen, ich bin Gott treu. Und Gott ist das wichtiger, als dass ich immer alles richtig mache. Ein paar Bibelverse noch dazu, die das auf den Punkt bringen. Epheser 2, Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Hier ist eine neue Gemeinschaft. Wer zu Gott kommt, kommt aus seiner Gruppe, aus seiner Familie, aus seinem Haus. Er kommt in ein neues Haus, das einen Schutzraum bietet. In diesem Schutzraum sitzt er an einem Tisch. Und hier hat nicht der Älteste zu sagen, hier gibt es keine Rangfolge, sondern es gibt nur einen, der etwas zu sagen hat, und das ist Gott. Und der schafft Freiheit. Jeder hat in dieser Hausgemeinschaft seine verschiedenen Aufgaben und Funktionen. Aber es gibt keine Rangfolge, sondern Gott ist der Hausherr, er alleine hat das Sagen. Für die Menschen, die aufgrund ihres Glaubens aus ihrer Familie ausgestoßen wurden, ist das sozusagen die neue Hausgemeinschaft. Und diese neue Hausgemeinschaft ist Abendmahlsgemeinschaft. Dort ist Jesus gegenwärtig, weil man ihn feiert. Da wird das Alltägliche wichtig, das Leben zu teilen, der Austausch, das Gebet. So haben die ersten Christen in Hausgemeinden gefeiert und so ist heute auch im asiatischen Raum die Hausgemeinde die entscheidende Gemeinde. Weil dort begegnet man sich, dort tauscht man sich aus und man ist auch schnell unter dem Radar von Feinden. Lukas 13, Vers 29, das macht nochmal eine weitere Dimension deutlich. Es werden kommen von Osten und von Westen, von Norden und von Süden, die zu Tisch sitzen werden am Reich Gottes. Kein Nationalismus mehr, keine Diktatoren, alle sitzen am Tisch Gottes. Sie kommen aus allen Richtungen, die Hautfarbe, nichts spielt eine Rolle, weil sie zu Gott kommen. Sie sitzen an seinem Tisch und dieser Gott hat die Macht, alles, unter dem wir leiden, Rassismus, Sexismus und die ganzen Ismen, draußen zu lassen. Vor Gott sind wirklich alle gleich und dort werden sich Menschen begegnen, die sich vorher nicht begegnet sind. Und noch ein Vers, der deutlich macht, was in dieser Situation auch wichtig ist. Wir alle aber spiegeln mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider. Und wir werden verwandelt in sein Bild von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Menschen, die vorher ihr Angesicht verloren haben, ihr Gesicht verloren haben, denen es rausgerissen wurde, die vor Scham ihr Gesicht bedecken, können vor Gott ihr Gesicht frei zeigen. Und auf ihrem Gesicht wird Licht sein, nicht das eigene Licht, sondern Gott wird mit seinem Licht auf ihr Gesicht scheinen. Das heißt, das, was vorher mit Scham bedeckt war, wird jetzt von Gott gereinigt durch das Licht. Das heißt, wenn wir Menschen sehen, die zu Jesus gehören, dann sehen wir Menschen, in denen das Licht Gottes da ist, die sich nicht schämen müssen, sondern die aufstehen können und weiterleben können. Wenn wir uns jetzt fragen, wie sehen Kirchen in so einer Schamkultur oder für eine postmoderne Mischkultur aus, dann möchte ich hier nur ein paar Sätze dazu sagen, wie das sich im Westen zeigt für die Menschen, die gerade von dieser Schamkultur geprägt sind. In den Gemeinden ist es wichtig, menschlich zu sein. Das heißt, die irdische Schwachheit kommt zum Ausdruck. Man tauscht nicht die Erfolgserlebnisse aus des Tages, sondern die Nöte. Darüber wird gebetet und dann feiert man Gott. Man weiß, Gott wird uns unsere Würde wiedergeben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns für Gott öffnen, dass wir ehrlich sind. Das heißt, das Einfache ist wichtig. Die Tischgemeinschaft ist genauso wichtig wie die Andacht. Das gehört alles zusammen. Es geht darum, Menschen nicht auszugrenzen, nicht über andere zu richten, sondern sie anzunehmen, wie sie sind. Unser Bund hat so eine neue Aktion, Tischgemeinschaft, gegründet. Das heißt, dieses Transparent wird aufgesetzt und dann trifft man sich zum Essen davor, manchmal auch in Fußgängerzonen. Und wir haben hier links das Bild einer typischen Gemeinde, rechts sieht man, so kann es auch aussehen. Das heißt, die Leute kommen so, wie sie sind, und wenn sie eine Pulle Bier dabei haben, dürfen sie sich auch setzen, weil es geht um die Tischgemeinschaft. Hier ist es wichtig, mit Jesus zusammenzusitzen, und man weiß, wenn wir als Christen sitzen, selbst wenn wir nichts sagen, wird das Licht Gottes durch uns scheinen. Seine Herrlichkeit wird sichtbar werden. Eine persönliche Reise. Eigentlich müsste man jetzt mal gucken, wo man sich in diesem Dreieck positioniert. Wir haben das auf der Gemeindeleitungsklausur mal so richtig gemacht, dass wir uns irgendwo hingestellt haben, wo wir angefangen haben, wo wir jetzt sind. Spurenelemente aus allen diesen Kulturen sind Bestandteil unseres Alltags und auch unseres Glaubens. Die Bibel ist in einer Schamkultur entstanden, aber sie hat Antworten auf die verschiedensten Kulturen. Das ist die Stärke der Botschaft, die immer konkret wird. Wenn ich über Bibeltexte gepredigt habe, habe ich immer wieder Antworten der Bibel auf die verschiedensten Kulturen berücksichtigt. Das hat mit meiner ganz persönlichen Reise zu tun, dass ich immer wieder versucht habe zu lernen, wie denken andere Kulturen das Gute für mich zu übernehmen. Und ich habe mich auch abgegrenzt, wo ich sage, in diesen Extremen, das ist nicht mein Ort. Die Frage ist, wo sind wir? Sind wir jetzt in der Mitte? Ist das der beste Punkt? Sozusagen abgeklärt von allem etwas? Wenn man sein eigenes Leben genauer anguckt, wird man feststellen, es ist wie eine Reise. Man hat vielleicht in diesem Bereich angefangen mit der Bekehrung, hat dann in einzelnen Bereichen Erfahrungen gemacht und nachher merkt man, oh, ich bin vielleicht mehr in diesem Bereich oder mehr in diesem oder mehr in diesem Bereich. Das heißt, das ist normal. Jeder hat eben seine Reise. Und deswegen ist die Frage oder die drei Fragen: Was ist dein Standpunkt heute in dem Dreieck? Wie ist deine Reise bisher verlaufen? Und wo brauchst du noch Horizonterweiterung? Es hilft uns, um selber gut einzuschätzen. Und wie gesagt, es geht nicht darum, dass hier irgendeine Seite richtiger ist als die andere. Deswegen ist die mittlere Position schon nicht die falsche. weil man weiß, man muss von allen Punkten lernen. Ich empfehle dir das, mal zu Hause für dich zu machen, dir diese Fragen zu stellen und zu sagen, wo bin ich eigentlich? Und das wertzuschätzen, nicht einfach zu sagen, ich habe hier Defizite, sondern ich möchte wirklich von allen Dingen lernen. Ich lade ein, zu einem Moment der Stille, vielleicht das wirken zu lassen, eine Antwort an Gott zu geben, zu beten oder zu schweigen. Jesus, du hast mit jedem von uns einen persönlichen Weg. Egal, wo wir angefangen haben, du hast uns erreicht. Egal, wo wir gerade sind, du bist da. Und ich bitte dich, dass du uns einen weiten Horizont schenkst, dass wir die Dinge annehmen und nicht ablehnen, dass wir uns inspirieren lassen. Und vor allen Dingen bitte ich dich, dass du uns Zugänge schenkst zu Menschen, die so ganz anders sind. Dass wir nicht erwarten, dass sie so werden wie wir, sondern dass wir sie akzeptieren, respektieren und ihnen eine Antwort geben können in ihre Situation. Ich danke dir, dass du das bei den Einzelnen tust und dass du auch und durch uns das tun willst. Und ich bitte dich, dass du uns dafür immer wieder die richtigen Worte schenkst. Amen. Zur Einladung.